Die drei Fragezeichen.
Willkommen zum Die drei Fragezeichen Podcast. Hier beantworten SprecherInnen und SchauspielerInnen Fragen rund um ihren Die drei Fragezeichen Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen drei Fragezeichen Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich im Interview Holger Malich, alias Inspektor Kotter, der uns seine ganz persönliche Vorgeschichte erzählt. Von Weimar über Ost-Berlin, über die Grenze der DDR nach Wien, Köln bis zu seiner Wahlheimat Hamburg, wo er dann auch früh Heike Dine Körting kennenlernte. Für unsere Hörbuchreihe liest er den Rätselfallklassiker Die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. Viel Spaß!
Mein Name ist Holger Malich. Ich bin hier in Berlin in der Lauscher Lounge und ich lese Ihnen eine spannende Geschichte vor, die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. Eigentlich bin ich ja der Inspektor Kotter in diesen drei Fragezeichen. Als Inspektor Kotter sage ich ja immer nicht so viel. Ich bin ja meistens nur am Schluss oder so ein bisschen dran. Deswegen freue ich mich, dass ich hier mal eine ganze Geschichte alleine durchlesen kann. Aber bevor ich Ihnen jetzt noch viel erzähle, hören Sie doch einfach zu und ich gehe jetzt in die Kabine und fange an.
Billy Town ist ein dummer Junge. Er hatte einen solchen Zorn auf uns und war so erbittert darauf, uns zu beweisen, dass wir nicht im Recht sind, dass er sich verplapperte und Andeutungen über eure bisherigen Ermittlungen zu den Rätseltexten und den Geheimzeichen machte. Und jetzt sagt uns gefälligst, was ihr wisst, aber schnell.
Nein, Sir, sagte Justus. Das werden wir nicht tun. Ihnen erzählen wir gar nichts, rief Peter.
Dann, sagte Cecil hinterhältig, müssen wir eben dafür sorgen, dass ihr es auch sonst niemandem erzählt.
Der dicke Mann hob seinen schweren Stock und kam auf die Jungen zu. Seine kleinen Augen funkelten böse.
Wir werden euch nur eine Zeit lang in Verwahrung nehmen, an einem Ort, wo ihr uns nicht stört, bis wir die Rätsel selbst gelöst haben.
Die Jungen traten erschrocken zurück, als Cecil und Emily näher kamen.
Was geht denn hier vor? Ertönte da eine dröhnende Stimme. Tante Mathilda Jonas stand hinter den Percivals im Eingang zur Werkstatt. Cecil fuhr herum, den Stock zum Angriff erhoben.
Kommen Sie mir nicht so nahe, Madam, versuchte der dicke Mann Tante Mathilda einzuschüchtern.
Tante Mathilda wurde purpurrot im Gesicht. Sie schritt auf Cecil los, entriss ihm den Stock und versetzte ihm damit einen Schlag auf den Kopf. Cecil heulte auf und stolperte zur Seite.
Emily wollte sich auf Tante Mathilda stürzen.
»An ihrer Stelle würde ich nicht näher kommen«, sagte Tante Mathilda warnend.
Emily blieb stehen. Tante Mathilda schleuderte den schweren Stock weit hinaus aufs Gelände.
»Und jetzt machen Sie beide, dass Sie hier wegkommen!«
Der Ire Kenneth, einer der beiden muskelstarken Helfer der Firma Jonas, tauchte in der Nähe auf und spähte neugierig zur Werkstatt herüber.
»Und kommen Sie bloß nicht wieder!« rief Tante Mathilda grob.
Cecil sah Kenneth an und nickte dann Emily verbissen zu. Die beiden gingen mit steifen Schritten weg und das Gelächter der Jungen hallte ihnen noch lange in den Ohren. Nun nahm Tante Mathilda die Jungen ins Gebet.
»So«, sagte sie. »Und was war hier eigentlich los?«
Justus erklärte, wer die Percivals waren und weshalb sie hergekommen waren.
Tante Mathilda schnaubte verächtlich. »Wenn ihr mich fragt, diese Schatzsucher sind allesamt verrückt«, sagte sie. »Hat man so etwas schon gehört? Rätsel lösen, die ein Toter hinterlassen hat? Na, jedenfalls glaube ich, dass die beiden euch künftig in Ruhe lassen werden.«
Als sie zum Büro auf dem Firmengelände zurückging, grinsten die Jungen einander an. Mit Tante Mathilda legte man sich nicht ungestraft an.
Herr Malich, Sie sind in Weimar geboren und haben nach der Schule Schauspiel in Potsdam studiert. Und wie wir jetzt erfahren haben, haben Sie bereits schon mit 5 Jahren angefangen zu synchronisieren. Und meine ursprüngliche Frage war eigentlich, wann bei Ihnen der Wunsch entstanden ist, Schauspiel zu studieren und Schauspieler zu werden?
Also der ist spät entstanden, weil ich, meine Mutter war Synchronregisseurin, deswegen habe ich mit 5 schon angefangen. Und mein Vater war Produktionschef bei der DEFA. Und ich bin so als Kind aufgewachsen mit diesen ganzen Schauspieler und Film und Fernsehsachen. Und ich fand das immer furchtbar blöde. Als Kind findet man ja das, die Schauspieler, die sich immer meistens irgendwie aufbrezeln und dann immer was los. Und mich hat das eigentlich als Kind immer abgeschreckt. Und ich wollte eigentlich Naturwissenschaften studieren. Und als ich dann das Abitur machte, ich war in einer Internatsschule, und als ich Abitur machte, war dort eine Theatergruppe. Und die haben mich dann so gesagt, ob ich nicht mitmachen will. Erst fand ich das auch wieder ein bisschen komisch. Und dann hat mir das aber unglaublich Spaß gemacht. Und dann habe ich so durch diese Theatergruppe, dieses Laientheater, habe ich dann gedacht, ach Mensch, vielleicht machst du das doch. Und habe mich dann auf der Schauspielschule beworben und bin angenommen. Und zum Glück für die Naturwissenschaften bin ich dann dabei geblieben.
Okay, das heißt, da haben Sie auch schon gemerkt, dass das Theater tatsächlich Ihnen auch am nächsten liegt.
Ja, und das Theater hat mich da unheimlich angezogen. Und auf der Schauspielschule war ja dann auch hauptsächlich natürlich Theater und so. Und das war für mich, hat mich sehr gereizt, und das fand ich unheimlich toll.
Ja. Das heißt, Sie haben auch am Potsdamer Theater waren Sie engagiert, dann?
Genau, ich bin dann nach der Schule, habe ich das erste Engagement im Hans-Otto-Theater in Potsdam gehabt. Dann war ich, wie gesagt, in Karl-Marx-Stadt, also früher hieß es Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Dann war ich an der Volksbühne und an einem Berliner Ensemble, und so hat sich durch mein Leben das Theater eigentlich durchgezogen. Dann in Hamburg am Thalia-Theater. Und jetzt bin ich schon eine Weile frei.
Sie haben jetzt den Sprung schon bereits vollzogen. 82 sind Sie nach Hamburg emigriert.
Und abgehauen.
Abgehauen, genau. Im Wikipedia-Eintrag zu Ihrer Frau heißt es, dass das während einer Theatertournee passierte. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist völliger Quatsch, wer auch immer das hingeschrieben hat. Auf jeden Fall haben Sie die Chance, jetzt das richtig zu stellen. Wie war das damals für Sie? War das von langer Hand geplant? War das spontan?
Nee, das war natürlich nicht spontan. Ich habe mich mit meiner Frau, wir haben dann, also ich sag mal, der letzte Anstoß war damals diese Biermann-Ausweisung. Die hat dann bei uns dazu geführt, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, das geht hier nicht weiter. Also wenn wir jetzt hier bleiben, uns ging es zwar gut, ich meine, ich war im Berliner Ensemble, meine Frau im Fernsehen, Gorki vorher, wir hatten alles, hatten nichts auszustehen, aber wir hatten so das Gefühl, es ist so eine bleierne Zeit, und im Grunde genommen bist du in der Mitte deines Lebens, warst du irgendwie schon am Ende angekommen, denn mehr passierte ja irgendwie nicht, konnte nicht groß passieren. Und diese Biermann-Ausweisung war eigentlich der letzte Punkt, wo wir sagten, nee, also komm, Schluss, aus, wir müssen hier raus, wir haben 2 Kinder und also hier die jetzt groß werden lassen mit dieser Indoktrination, machen wir nicht. Und dann war es aber natürlich ein schwerer Punkt, man kam ja nicht so einfach raus. Und meine Frau hat, der Vater meiner Frau lebte in Wien, da war mein bekannter Regisseur, Wolfgang Liebeiner. Und als unser kleiner Sohn geboren wurde, haben wir dann gesagt, wir wollen einmal auch zu den Verwandten nach Wien und nicht immer nur dienstlich mit den Theatern auf Tournee in den Westen, sondern wollen jetzt mal privat und das Kind vorstellen und so. Und diese Reisemöglichkeit haben wir bekommen. Da hängen dann noch viele Sachen dran, die will ich jetzt nicht alle erzählen. Und diese Reise haben wir dann zum Anlass genommen, in der Bundesrepublik zu bleiben. Das war mit vielen Schwierigkeiten und auch Qualen verbunden, weil man ja wusste, oder man annahm damals, war 82, da hat ja keiner geahnt, dass die Mauer fliegt. Und da haben wir natürlich gedacht, wir sehen unsere Verwandten, Familie, Freunde, die siehst du alle nur wieder, wenn man Rentner ist. Und das war schon sehr schwer, und in der Bundesrepublik war es auch nicht ganz leicht, weil alles fremd neu war. Also man hatte kein Geflecht mehr. Die Leute kannten einen ja nicht. Und also das war eine sehr schwere Zeit. Aber komischerweise, muss ich ehrlich sagen, so im Nachgang war dieses Jahr des Übergangs eigentlich auch das spannendste Jahr meines Lebens. Man musste alles auf den Kopf stellen. Alles, was ich bisher irgendwo glaubte zu wissen oder dachte, wurde alles in Frage gestellt. Man musste sich völlig neu orientieren und lernte auch viel neu. Und das war ein unheimlich spannendes Jahr, aber auch mit vielen Qualen, Schmerzen war das auch verbunden.
Sie mussten wirklich alles zurücklassen, das Haus und...
Alles, ja, das Haus, also wir sind ja nur mit einem, also ein Auto hatten wir, das war aber nicht so schlimm. Und mit 3 Koffern, ein kleines Kind, standen wir plötzlich in Hamburg und hatten nichts, gar nichts. Keine Arbeit, kein Geld, kein Wohnen, kein. Und dann ging das alles los und das war schon heavy. Aber es ging dann gut.
Ursprünglich wollten Sie nach Köln und sind dann in Hamburg gelandet.
Genau, ich wollte eigentlich nach Köln, weil ich in Berlin, ich kannte Jürgen Gosch gut, wir haben schon in Potsdam zusammengearbeitet und dann in Berlin an der Volksbühne. Und Gosch arbeitete ja schon im Westen so, der war, hatte so als Regisseur, das haben die ja in der DDR, die haben mit die Regisseure und so im Westen arbeiten lassen. Dann kriegten die Westgeld, das mussten sie aber umtauschen, also das war so auch eine Devisenquelle für die. Und der Gosch arbeitete in Köln bei Jürgen Flimm damals. Und ich hatte mit Gosch vorher geredet, sagt, na ja, du, war ja alles im Bild. Man konnte ja das nicht ganz offen sagen, dass man die Fliege machen wollte. Und der sagte, komm doch nach Köln. Und ich habe dann gedacht, na ja, gut, wenn ich nach Köln komme und der Gosch und der Flimm, die sagen, ach, ist toll, dass sie endlich da sind. Bei mir spielen sie jetzt Hamlet, Lear und Faust, dann bleibe ich. Und witzigerweise war dann, als wir in Köln ankamen, keiner da, weil das Theater umgebaut wurde und alles zu war und Handy gab's nicht, ich wusste nichts, und da lag nur ein Zettel von Gosch, komm doch erstmal nach Hamburg. Und da sind wir nach Hamburg gefahren und da hätte ich sogar noch zurückgekonnt, weil da war der letzte Tag unseres genehmigten Visums. Aber das war gar keine Frage, wir sind dann nach Hamburg gefahren, haben dann in Hamburg sehr gelacht, kamen hier, weiß ich noch wie heute, am 26. August 82 an, war ein herrlicher Tag. Wir haben unseren kleinen Sohn bei einem Freund aufs Sofa gelegt und sind an die Außenalster in Hamburg gegangen und haben so über die erleuchtete Skyline von Hamburg geguckt und der Außenalster und haben gesagt, mein Gott, ist das schön. Hier bleiben wir. Und die Liebe bis Hamburg ist bis heute geblieben, obwohl ich eigentlich Berliner bin. Also in Berlin groß geworden, geboren bin ich ja in Weimar.
Und das heißt, Sie haben dann am Thalia-Theater spielen können und Sie haben auch das Synchronisieren weiter gemacht, dass Sie zuvor...
Also wir sind dann natürlich auch in Hamburg zu den Synchronstudios, war ja Studio Hamburg und noch verschiedene andere, und haben dann gesagt, wir sind hier jetzt angekommen und wir können das auch, haben das auch schon lange gemacht. Und es ging dann alles sehr schnell, muss ich sagen. Wir hatten da wirklich unheimliches Glück. Ich im Thalia-Theater, meine Frau drehte sofort mit Beauvais, wir synchronisierten und drehten auch, also wir hatten unheimliches Glück, das muss man auch sagen. Das hätte ja auch schief gehen können.
Hamburg ist ja vielleicht doch auch in mancher Hinsicht ein kleines Dorf, auf uns eine große Stadt ist. Wie kam es dann schließlich, dass Frau Körting auf Sie zukam, um Sie für Europa-Hörspiele zu gewinnen? Können Sie sich daran noch erinnern?
Da kann ich mich noch erinnern, aus dem Grund, also erstmal ist Hamburg kein kleines Dorf, sondern die zweitgrößte Stadt, das muss ich also auch mal sagen. Aber das kam so, weil dadurch, dass ich dann synchronisierte auch, und viele Kollegen, die ja auch synchronisierten, ja auch bei der Körting arbeiteten, hörte die irgendwie von einem, ach, da ist ja ein Neuer, der kommt da aus dem Ost-Berlin und der war am BE. Und dann hat die mich eingeladen und dann habe ich bei der Körting, bin ich da hingekommen und habe bei ihr erstmal, also das war jetzt nicht drei Fragezeichen, sondern weiß gar nicht mehr was, das irgendwelche Sachen, die ich dann gemacht habe, wo ich so Episoden gesprochen habe dort. Und so ist diese Zusammenarbeit mit der Frau Körting damals relativ früh gewesen und hat bis heute angehalten und ich bin immer gern bei ihr. Sie ist ja eine verrückte Huhn und macht immer Spaß mit ihr.
Genau, Sie waren nicht von Anfang an der Inspektor Kotter, sondern Sie haben auch zuvor bei den drei Fragezeichen, ich glaube das erste Mal bei Die gefährlichen Fässer als der Bösewicht Nan Carroll, das werden Sie nicht mehr wissen,
nee, das weiß ich.
Mitgesprochen. Aber interessant ist, dass Sie sowohl für Filme und als auch in den Tatorten, die Sie gespielt haben, als auch da jetzt relativ häufig auf böse oder sagen wir mal, ja doch, böse Menschen besetzt wurden. Und dann kam es zu einer Umbesetzung quasi auf Recht- und Ordnungsseite mit dem Gesetzeshüter Inspektor Kotter. Wissen Sie, was da die Entscheidung war? Weil es vielleicht da, dass in dem Fall nicht das Gesicht relevant ist, sondern eher die Stimme. Also Frau Körting hat Sie vielleicht gewählt, weil Sie in Ihrer Stimmfarbe etwas Gutmütiges gesehen haben?
Ja, also eigentlich bin ich ja ein sehr gutmütiger, netter Mensch. Also dass ich nun immer im Keentop und im Fernsehen nun immer der Mörder und der Bösewicht war, das hat sich so komischerweise ergeben. Also irgendwas muss immer gewesen sein, wieso die mich immer als Bösewicht besetzen. Warum die Körting, ob die in meiner Stimme irgendwas Freundliches gesehen hat, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich mache ja auch den Kotter eigentlich immer ein bisschen streng. Also ich bin ja auch immer so ein bisschen, der zu den drei Jungs dann kommt und sagt, also nun mal richtig und so nicht und so. Also ich bin ja nicht so der ganz liebe, nette Onkel, sondern auch ein bisschen streng.
Vielleicht, ein bisschen launisch.
Genau, vielleicht hängt das auch damit zusammen, aber das Kann ich nicht. Ich kann sie ja mal fragen, wenn ich sie treffe.
Ja. Wäre doch mal interessant. Sie erzählt mir während unserer Aufnahmen, dass Sie auch zuvor schon bei Märchenhörspielen noch in der DDR mitgewirkt haben. Und als sie dann bei Frau Körting war, unterschied sich diese Arbeit in irgendeiner Form? Sie hatten das mal kurz angedeutet.
Ja, das unterschied sich schon. Also ich muss sagen, wie sich aber das alles inzwischen entwickelt hat. Also zum Beispiel im Synchron, bei DEFA Synchron in Ostberlin damals, da haben wir in der Stunde 12 Takes gemacht. Wenn ich das heute einmal zähle, fallen die alle in Ohnmaß. Also Quatsch, ging ja heute gar nicht. Heute machen wir 35 Takes die Stunde. Und damals, als wir in Ostberlin Märchen-Sachen gemacht haben, die wurden ja noch so auf Langspielplatten aufgenommen, da hatte man viel, viel mehr Zeit. Und damit hat man sich auch mehr Zeit genommen. Das geht ja heute auch alles viel schneller. Natürlich war auch die ganze Aufnahmetechnik, das war ja auch alles, also heute würde man sagen, Museum, das ist ja alles von Anne Dunnemals gewesen. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt. Aber es ging bei der Körting dann schon doch viel, viel schneller. Für mich auch anfangs ungewohnt, weil ich kannte eigentlich, dass man dann, was weiß ich, zigmal das Gleiche wiederholt und nochmal. Und das war schon ein bisschen anders, aber sie ist ja eine sehr wahnsinnig nette und clevere Person. Und was mir bei ihr gefällt, vielleicht ist das, weil ich so ein bisschen nur auch das ältere Semester gehöre, sie hat ja immer noch auf Schnürsenkel, sie nimmt ja immer noch auf diesen alten Bändern. Also da fühle ich mich irgendwie heimisch sozusagen.
Ja. Für die Fans sind sie in ihrer Rolle als Inspektor Kotter ein schon elementarer Bestandteil des Kults. Welchen Stellenwert haben die drei Fragezeichen in Ihrem Leben? Ich sage das, ich weiß, Ihre Rolle ist jetzt nicht besonders groß, aber gibt es sonst eine andere Produktion, die Sie so schon lange begleitet? Ich meine, das sind auch bei Ihnen dürfte das jetzt 20, 25 Jahre sein.
Ja. Nee, eine andere wüsste ich nicht. Also die so lange jetzt geht, wüsste ich nicht. Für mich war das ein bisschen komisch, weil ich ja mit diesen drei Fragezeichen nicht aufgewachsen bin. Also die, was ich dann später hörte, die viele Leute, die haben das dann als Kinder unter der Bettdecke gehört und so. Da ich im Osten groß geworden bin, kannte ich das ja überhaupt nicht. Und am Anfang war das so ein Jugendhörspiel und ja, so war nett mit den drei Kindern, die da so Krimifälle. Also ich habe das gar nicht so doll oder irgendwie so großartig genommen. Und es war für mich so ein bisschen der Knackpunkt, als dann die anfing, das auf die Bühne zu bringen, das erste Mal so richtig, da haben sie mich gefragt, ob ich da die Regie machen wollte. Und da habe ich erst gedacht, wie wollen die das jetzt auf der Bühne lesen oder wie soll das gehen? Habe es dann aber gemacht. Und wir hatten ja die Premiere im Audi Max in Hamburg. Da gehen so knapp 2000 Leute rein. Und ich dachte immer, die sind doch verrückt, wer sollen da 2000 Leute? Und als wir die Premiere hatten, bin ich da hingekommen und ich dachte, das ist ein Rockkonzert oder irgendwas, weil das voll mit Leuten war. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die alle wegen den drei Fragezeichen kommen. Und als ich da drin war, war ich fassungslos. Aber das kann doch gar nicht sein. Die haben ja mitgesprochen, die Leute kannten die einzelnen Texte. Das war damals Master of Jazz. Und ich stand da und habe die Welt nicht verstanden. Und da begriff ich dann überhaupt erst, dass das so eine unglaubliche Kultserie ist. Das war mir vorher eigentlich nicht so bewusst.
Da saß im Publikum keiner mit einem Reklamheft, sondern nee, genau, sie hatten es auswendig. Nee,
die kannten das alles auswendig genau. Und sprachen das mit. Also das war dann schon verrückt. Und ich meine, die drei machen das ja auch toll. Und das funktioniert dann. Und man weiß ja immer nicht, warum wird was Kult. Manchmal sagt man ja, wir machen wir das jetzt, wären wir auch Kult, aber das funktioniert meistens nicht. Warum das so eine Kultserie geworden ist, weiß ich auch nicht, aber ist sie und das rechtfertigt ja den ganzen Aufwand und das, was gemacht wird.
Genau. Und deswegen zu diesem besonderen Anlass, glaube ich, jetzt das 40. Hörspieljubiläum, machen wir jetzt nochmal diese Hörbuchreihe, wo Sie jetzt quasi auch mitsprechen. Und da werden nur die Originalfolgen der amerikanischen Autoren am Anfang eingesprochen. Und sie tauchen in ihrer Rolle des Inspektor Kotters erstmalig, glaube ich, in Folge 63 auf, sind also jetzt noch nicht dabei. Aber sie haben mit der gefährlichen Erbschaft auf jeden Fall einen Publikumsliebling abbekommen, weil es ein klassischer Rätselfall ist. Ja. Wie hat Ihnen dieses Buch persönlich jetzt gefallen?
Also ich finde das schon spannend, das ist ja immer lustig mit den, als ich das erste Mal das gelesen habe, als ich gerichtet habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, was für komische Rätsel, wie Wie willst du das rauskriegen oder wie soll das? Ich habe zwar nicht jetzt richtig mitgerätselt, aber ich war schon immer beim Lesen, dachte ich, ist ja ulkig, ja wie das, ach so und so. Und ich finde, das haben die schon irgendwie clever so gebaut, so dass es nicht so simpel ist, dass man jetzt sagt, ach naja, das weißt du ja, nach 10 Minuten weiß er sowieso, wie es ist, sondern es bleibt ja bis zum Schluss irgendwie spannend. Und dass der Callow dann der Mörder ist, das hat mich dann auch wieder überrascht, wie das zustande kommt.
Zumindest der Dieb. Ich glaube, um Mord geht's nicht.
Der
Dieb
ist der Mörder, ja, Quatsch. Der Dieb, ja, mit der Pistole dann oder so.
Genau.
Der Dieb ist. Ja. Darauf wäre ich am Anfang auch nicht gekommen. Und ich finde, sie haben schon gute Wendungen da drin eingebaut, sodass das eine spannende Geschichte ist, die dann eben auch witzig und clever gelöst wird.
Das war jetzt in dieser Form noch nicht Ihr erstes Hörbuch, aber wie hat es Ihnen jetzt gefallen, dass Sie quasi einmal in alle Rollen schlüpfen konnten und Sie bedienen konnten, inklusive des Erzählers? Also ja. War das schön? War das?
Ach ja, das finde ich besonders? irgendwie eine ganz schöne Sache, weil ich meine, es ist natürlich nicht ganz leicht, diese vielen Figuren jetzt immer nur sprachlich. Irgendwann ist man ja am Ende mit hoch, tief, schnell, leise, laut. Also das ist nicht ganz leicht, die alle zu verschieden zu treffen. Aber das hat mir schon Spaß gemacht und ich hoffe, dass den Leuten das beim Zuhören auch Spaß macht.
Mhm. Welcher Charakter hat Ihnen bei dieser Lesung am meisten Spaß gemacht? Also ich hatte sehr viel Spaß mit Cecil und Emily Percival.
Ja, die finde ich auch witzig.
Oder?
Wie gesagt, ich wollte die ja anfangs so ein bisschen Englisch sagen, aber da, natürlich schwierig, weil die in Amerika spielt und die sprechen ja auch Englisch, also insofern nicht. Aber die sind schon sehr witzig, diese beiden.
Ja. Das Buch wurde 1978 übersetzt. Irgendwelche Stilblüten, textliche Eigenarten oder antiquierte Worte, über die Sie gestolpert sind?
Wir haben ja mal drüber gesprochen, das Wort freilich, weil das so ein bisschen so süddeutsch oder so ist. Manchmal fand ich Satzstellungen ein bisschen schwierig. Also, weil dann, man muss ja immer beim Lesen anfangen und dann muss ja den Satz Ende irgendwie, muss ja irgendwie hinkommen. Und das fand ich manchmal ein bisschen schwierig, die für mein Empfinden, was mit der Übersetzung, glaube ich, ein bisschen zusammenhängt. Also, das war manchmal komisch. Aber sonst bin ich über bestimmte Worte oder so nicht gestolpert.
Wie haben Sie sich allgemein auf die Lesung vorbereitet? Ich habe gesehen, Sie haben Sachen eingezeichnet. Ich frage das, weil es Passagen gab, da waren Sie sehr, sehr, sehr nah an der Intonation einiger Charaktere aus dem Hörspiel tatsächlich von vor 30 Jahren. Aber vielleicht gibt es der Text auch einfach so her.
Das glaube ich schon. Also ich meine, ich habe mir natürlich vorbereitet, ich habe das ja zu Hause nun mehrfach gelesen. Dann habe ich mir das immer mit den verschiedenen Markern gemacht, dass ich immer weiß, welche Figur da spricht. Mhm. Da kommt man auch manchmal noch durcheinander beim Hintereinanderlesen, wenn man denkt, ah, nee, das ist ja jetzt der. Und dann mache ich mir natürlich irgendwie so Zeichen drunter, dass ich ungefähr weiß, hier muss ich mit der runtergehen mit der Stimme, weil dort geht's zu Ende, oder da muss ich hochgehen, weil der Satz geht weiter, ich meine, das sind ja 160 Seiten, die weiß ich auch nicht mehr, wie auf 142 gerade der Bogen ist. Also die mache ich mir dann natürlich schon, dass ich das so in etwa weiß. Und dadurch, dass ich es zu Hause mehrfach gelesen habe, ist mir dann die ganze Sache natürlich auch näher und ist dann nicht so ein Fremdtext mehr.
Mhm. Haben Sie sich denn je eine Folge der Hörspielreihe angehört? Ich meine, vielleicht im Vorfeld an der Arbeit mit dem Live-Stück, was Sie erzählt haben, Masters of Chess?
Naja gut, das Masters of Chess, das kannte ich. Aber ansonsten muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht so der... Es ist ja oft so im Leben, was man als Kind nicht mitgekriegt hat und groß, wird im Alter dann auch nicht die große Leidenschaft. Also das muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich mache es gern und macht mir Spaß, aber es ist nicht meine Lieblingslektüre. Da würde ich lügen.
Das erwarten wir auch nicht von Ihnen. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte an die Fans, wenn das Buch dann soweit da ist und zu hören ist.
Genau. Ja, also ich hoffe, Sie haben Spaß oder ihr habt Spaß beim Hören. Die drei Fragezeichen, weiß ich ja, haben eine riesen Fangemeinde. Und es wäre natürlich witzig, wenn jetzt nach so vielen Jahren und so vielen Geschichten wieder Geschichten aufgelegt werden und ihr das dann hört und euch vielleicht erinnert an das, was damals war oder wo ihr vielleicht unter der Bettdecke das noch gehört habt und jetzt hört ihr es wieder. Das wäre doch irgendwie toll, wenn es euch Spaß macht. Dann würde ich mich freuen. Viel Spaß dabei.
Folg doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann, Kollege.
Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke, Frau Körting. Wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon kreiert sie in die Rollennamen und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann.
Ja, so ein bisschen eklig, ja. So, wo man dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist.
Habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat. Und das macht große Freude, ist großer Erfolg. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer. Da können wir den ganzen Tag, die klingen alle anders.
Die ganze Folge vom Hörspielplatz könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt.